Guten Morgen. Ich dachte so zum Warmwerden vor der Predigt, bringe ich euch gerade meine Frage mit, die ich euch am Anfang gerne stellen möchte. Und zwar, wenn man so die Bibel liest, begegnen einem ziemlich viele Bilder, wie die Gemeinde, wie die Kirche so beschrieben wird. Fallen euch da so ein paar Bilder ein für die Kirche, die gebraucht werden in der Bibel? Wer hat eine Idee? Die Braut, ja, das ist ein ganz schönes Bild, oder die Gemeinde, die wunderschöne Braut von Jesus. Weitere Ideen? Der Körper, ja, ist auch noch ein tolles Bild, das der Paulus braucht. Die Gemeinde ist wie ein Leib, Jesus das Haupt, und dann gibt es ganz viele Teile, die diesen Leib ausmachen, ja. Weitere Ideen? Weinstock, ja, könnte man auch sagen, auch so ein Bild mit der Verbundenheit von Jesus, der Weinstock und die Reben. Ein Haus, ja, richtig. Ein Haus, ein Tempel oder was auch noch.
Steine, aber lebendige.
Oh ja, lebendige Steine. Ich meine, wenn man schon mal Steine gebaut hat, weiß man, wie schwierig das ist. Und jetzt stell dir mal vor, die Steine sind dann auch lebendig, ja.
Familie,
genau, auch ein wunderschönes Bild von Gemeinde. Hey, ihr seid super. Herde wäre zum Beispiel noch so ein Bild, oder? Der Hirte und die Herde. Also es gibt ganz viele Bilder, die auf wunderschöne Art ausdrücken, was die Gemeinde ist. Ich erinnere mich noch gut an den einschneidendsten Tag in meinem Pastorendienst. Und wenn du mich an diesem speziellen Tag gefragt hättest, hey, was ist denn dein Bild von Gemeinde? Dann hätte ich dir Folgendes gesagt. Dann hätte ich gesagt, Die Gemeinde, die ist ein Haifischbecken. Als Student, da habe ich noch gelacht, als jemand erzählt hat, dass es schon Gemeindespaltungen gab, weil die Leute sich nicht über die Farbe der Vorhänge im Gottesdienstraum einigen konnten. Ich habe das damals für einen Witz gehalten. War es aber nicht. In all den Jahren, seit ich als Pastor begonnen habe, da haben so viele Studien- und Pastorenkollegen ihren Dienst an den Nagel gehängt und sind wieder zurück in ihre Berufe gegangen, dass es mich nur noch traurig gemacht hat. Und an dem einen Tag, da stand ich eben auch an genau dem Punkt. All die Machtkämpfe, all das Ringen um Einfluss, wer jetzt das Sagen hat, all die blöden Intrigen und Machtspielchen, die hatte ich so satt. Die hatte ich so satt, dass ich mir an dem Tag die Adresse der Berufsberatung rausgesucht habe und überlegt habe, vielleicht gehe ich jetzt einfach mal dahin und dann stelle ich mich vor und sage, guten Morgen, ich habe Abitur gemacht, Theologie studiert, ich habe langjährige Berufserfahrung als Pastor. Kann ich noch irgendwas Sinnvolles aus meinem Leben machen? Ich war so kurz davor, dahin zu gehen. Es war nur wenige Tage vor der Kreuzigung. Da hat Jesus seinen Jünger auf dem Weg nach Jerusalem mal zur Seite genommen. Und er hat ihnen erklärt, was jetzt bevorsteht. Und er hat ihnen gesagt, es wird so kommen, ich werde den Behörden ausgeliefert werden. Man wird mich zum Tode verurteilen. Man wird mich kreuzigen. Aber nach 3 Tagen, da werde ich wieder auferstehen von den Toten. Nachdem Jesus das gesagt hat, gehen sie so weiter miteinander und dann setzt unser heutiger Predigttext ein. Und es heißt Folgendes. Da kam die Frau von Zebedäus mit ihren Söhnen Jakobus und Johannes zu Jesus. Sie warf sich vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was kommt jetzt wohl für eine Reaktion auch auf diese Ansage, die Jesus gemacht hat. Was kommt jetzt für eine Bitte, wenn die Frau sich sogar noch niederwirft? Jesus sagt, was willst du? Sie antwortete, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre meinen beiden Söhnen die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Du meine Güte. Da redet jetzt Jesus von seinem bevorstehenden Leiden und von seinem Tod. Und was ist seinen Nachfolgern wichtig? Macht und Einfluss im Königreich von Jesus. Ernsthaft. Ist sogar schon das Jüngerteam von Jesus ein Haifischbecken gewesen? Jetzt schauen wir uns doch mal miteinander an, wer diese Personen sind und wie die jetzt dazu kommen, mit so einer Bitte bei Jesus aufzutauchen. Da wäre zunächst mal die Frau vom Zebedäus. Auch wenn ihr Name jetzt in unserem Predigttext nicht direkt genannt wird, ist es denkbar, wenn man andere Bibelstellen miteinander vergleicht, dass diese Frau möglicherweise Salome geheißen hat und dazu unter Umständen noch die Schwester von Maria war, der Mutter von Jesus. Also es könnte sein, dass hier die Tante eine Bitte vorbringt, die Jesus als guter Neffe natürlich nicht abschlagen kann. Ja, und da wären natürlich auch noch ihre Söhne, um die es ja geht, der Jakobus und der Johannes. Während wir jetzt von manchen Jüngern eigentlich gar nichts wissen, außer ihrem Namen, wissen wir von den beiden schon ein bisschen mehr. Sie sind, wie ihr Vater, der Zebedäus, von Beruf Fischer. Und dass sie dann ziemlich harte und raue Kerle gewesen sind, das macht auch der Spitzname deutlich, den Jesus ihnen mal gegeben hat. Jesus hat die beiden nämlich mal die Donnersöhne genannt. Und ich denke, der Name, der spielt zweifelsohne auf ihr Temperament an. Und es gibt eine andere Begebenheit, da kommt es wunderschön zum Ausdruck, wie die zwei so ticken. Und zwar war da Jesus mal mit seinen Jüngern unterwegs und sie kamen durch Samarien. Jetzt muss man natürlich wissen, die Samariter und die Juden, die konnten sich gegenseitig überhaupt nicht leiden und die Samariter haben Jesus eine Unterkunft verweigert und wollten, dass er wieder verschwindet und weiterzieht. Und wie sie das so hören, wie ihnen die Samariter da begegnen, dann hat das die Donnersöhne auf den Plan gerufen. Und diese beiden Donnersöhne haben dann direkt gesagt, Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Das sind sie, die Donnersöhne. Knallharte, forsche, kampfbereite Typen, die Sorte von Mensch, denen man beim Kirchenkaffee aus dem Weg geht, weil man einfach keine Lust auf Ärger und Konflikte hat. Das sind unsere Donnersöhne. Kommen wir also nochmal zurück zu dieser befremdenden Situation. Jesus spricht von seinem Tod und bei Salome, Jakobus und Johannes, da leuchtet vor allem das Wort Auferstehung und vor allem Königsherrschaft ganz groß auf. Jetzt überleg mal, wenn ich jetzt oder wenn du unter all den Personen, die in der Bibel vorkommen, wenn du entscheiden müsstest, wer jetzt neben Jesus die wichtigsten biblischen Persönlichkeiten sind, schwierig. Ich wüsste nicht, wen ich da jetzt wählen soll. Aber ist es dann nicht umso arroganter und anmaßender, wenn man dann selber findet, ja, ich bin so wichtig, dass mir der Platz gebührt, die beiden besten Plätze für sich in Anspruch nehmen? Halten die beiden sich wirklich für so wichtig und bedeutend? Jetzt sind doch die Jünger schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Und um was geht's am Schluss? Um Einfluss und Ehre? Was für eine Bankrotterklärung. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt ist natürlich spannend. Wie reagiert jetzt Jesus auf diese Bitte? Jesus antwortete, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht. Denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? In der Situation damals, als sie Feuer vom Himmel lassen wollten, da hat Jesus sie scharf zurechtgewiesen. Der Luther hat sogar übersetzt, der hat sie bedroht damals, da hat er sie richtig gescholten und ernsthaft ermahnt. Und wenn jetzt diese drei diese Bitte wirklich aus total egoistischen Motiven geäußert hätten, dann hätte Jesus sie mit Sicherheit auch scharf zurechtgewiesen. Aber wenn man das so liest, könnte man schon sagen, die Reaktion fällt jetzt nicht wirklich scharf aus. Jetzt nehmen wir die Frage doch nochmal auf und graben nochmal ein bisschen tiefer. Was hat diese drei veranlasst, so eine Bitte vor Jesus zu bringen? Ein paar Hinweise haben wir schon zusammengetragen. Aber es gibt noch mehr, die das Bild erst komplett machen. Gehen wir also mal davon aus, dass diese Frau Salome heißt und die Tante von Jesus ist. Wenn das so wäre, dann würde sie zu einer Gruppe von Frauen gehören, die Jesus schon lang begleitet hat und zu einer Gruppe von Frauen, die auch am Ende am Kreuz anwesend war. Dann könnte man sagen, dass diese Frau wirklich eine echte Beziehung zu Jesus hat. Die spielt nicht einfach so, ich bin die Tante Karte. Und dass sie sich traut, auch mit dieser Bitte zu Jesus zu kommen, das hängt genau genommen damit zusammen, wie Jesus gehandelt hat. Also Jesus ist eigentlich schuld. Denn Jesus hat mehrmals ausschließlich einen Jakobus, einen Johannes und einen Petrus mitgenommen. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte vom Berg der Verklärung, kennt ihr vielleicht, wo er diese drei mitnimmt und dann Elia und Mose auftauchen und so. Da waren nur diese drei Jünger dabei. Die durften mit, die anderen mussten unten warten. Oder es gibt die Geschichte von der Tochter des Jairus, die Tochter, die dann gestorben ist, wo Jesus noch auf dem Weg war. Und Jesus hat nur drei Jünger mit hineingenommen, als er sie wieder zum Leben erweckt hat. Eben diese drei. Man könnte also durchaus vermuten, dass diese drei für Jesus besonders wichtig waren. Und auf die Idee, dass die Jünger mal mit Jesus herrschen werden, da sind die auch nicht von allein gekommen. Das hat Jesus höchst persönlich versprochen. Nur ein paar Verse, bevor unser Predigttext anfängt, lesen wir das Folgende, die folgenden Worte von Jesus, der seinen Jüngern sagt: Ich versichere euch, wenn Gott die Welt neu macht und der Menschensohn in all seiner Herrlichkeit auf dem Thron sitzen wird, dann werdet ihr ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten, weil ihr mir nachgefolgt seid. Keiner von uns kann einem anderen Menschen wirklich ins Herz sehen und seine wahren Motive erkennen. Wir alle können immer nur das äußere Verhalten irgendwie interpretieren und versuchen, Rückschlüsse zu ziehen. Und genau deshalb wird diese Geschichte, auch wenn man die Kommentare so liest, ganz unterschiedlich bewertet. Ich bin überzeugt, dass wir keinen Grund haben, auf den Jakobus, auf den Johannes und auf ihre Mutter herabzusehen und ihnen den Stempel arrogante Egoisten zu verpassen. Ich denke, da würden wir ihnen Unrecht tun. Als die Salome diese Bitte ausspricht, da war ihr tiefster Herzenswunsch vielleicht weniger, dass ihre Söhne später groß rauskommen, sondern vielleicht vielmehr das Anliegen, dass sie auch in Zukunft so nah wie möglich bei Jesus sind. Und mal ehrlich, ist das ein verwerfliches Anliegen, so nah wie möglich bei Jesus sein zu wollen? Vielleicht steckt in ihrer Bitte wirklich viel mehr auch Vertrauen ein tiefer Glaube und eine echte Leidenschaft für Jesus. Auch wenn sie jetzt vielleicht mit dieser Bitte um die besten Plätze ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, so wie damals mit dem Feuer bei den Samaritern. Jesus hat diesen beiden auf jeden Fall eine Frage gestellt und hat gesagt, ja, okay, ihr seht jetzt das mit der Herrschaft, aber der Weg dahin, der führt durch Leid. Da gibt es Schwierigkeiten. Seid ihr bereit, auch den Weg mitzugehen? Ihr ahnt vermutlich schon, wie die Antwort aussieht. Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich, so wie ich, leiden müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer mal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits mein Vater entschieden. Auch wenn jetzt dieses, ja, klar, können wir, eine ziemlich voreilige Antwort ist, weil sie noch immer nicht verstanden haben, was da alles kommt in Jerusalem, ist es trotzdem eigentlich die beste und die schönste Antwort, die sie geben können. Ja, wir halten auch dann zu dir. Und sie haben an diesem Jawohl wirklich auch festgehalten. Denn diese Leiden, die ihnen Jesus hier schon ankündigt, die sind später eingetroffen. Der Jakobus, der wurde später getötet und der Johannes in die Verbannung auf eine abgelegene Insel geschickt. Auch wenn ich jetzt diesen beiden Jüngern und ihrer Mutter viel mehr Leidenschaft für Jesus als Arroganz und Hochmut als Motiv unterstelle, da haben die restlichen Jünger die Situation ein bisschen anders bewertet. Denn von denen heißt es, die anderen 10 Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört. Und ich sage euch, empört ist jetzt noch freundlich ausgedrückt. In anderen Übersetzungen heißt es, die waren ärgerlich, die waren erregt, die waren aufgebracht, die waren zornig. Und warum? Vermutlich nicht deswegen, weil sie zu edel gesinnt sind, um ähnliche Gedanken zu haben. Nein, einfach ganz wegen, das einfach aus dem Grund, weil die anderen sich vordrängen. Frechheit, die drängen sich einfach vor. Die anderen 10, die waren nicht weniger ehrgeizig und die hätten die Ehrenplätze auch gern für sich selber gehabt. Also doch wieder ein Haifischbecken. Und es ist tragischerweise nicht das erste Mal, dass die alle sich Gedanken machen, wer jetzt der Größte ist, wer jetzt der Wichtigste ist. Das ist schon zigmal passiert in diesem Jüngerteam. Und bevor jetzt wieder das Gerangel losgeht, der Ellenbogeneinsatz und der Machtkampf wieder losbricht, da ruft Jesus sie alle zusammen. Und jetzt kommt's zu einer Jesus-Begegnung, die bis heute von größter Bedeutung ist. Und Jesus sagt ihnen, als er sie so versammelt hat, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Als ich damals so am Tiefpunkt von meinem Pastorendienst stand, da hat es mich beelendet, dass die Welt da draußen ein Haifischbecken ist. Das ist mir vollkommen klar gewesen. Da geht's doch drum, wer ist der Größte? Wer ist der Beste? Dort heißt's fressen oder gefressen werden. Rücksichtslos drückt man die anderen runter und wenn es Gewalt braucht, benutzt man Gewalt. Hauptsache, ich komme groß raus. So geht's dazu. Aber das Haifischbecken, auch in der Gemeinde. Und an dem Punkt ist mir wieder einmal mehr deutlich geworden, dass die Welt eben nicht was ist, was da draußen vor der Kirchentür einfach Halt macht. Die Welt ist auch hier drin, in diesem Raum. Ja, mehr noch. Die Welt mit ihrem Streben nach Macht und Einfluss, nach Ruhm und Reichtum, wo Arbeit und Leistung zählt. Das ist sogar hier drin, in meinem Herz. Und genau da liegt ja auch das Problem. Wenn ich jetzt entscheide, ich verlasse diese Haifisch- oder Wohlstands- oder Leistungsgemeinde und ich suche mir eine Gemeinde, die perfekt ist, die friedlich ist, wo all das nicht vorkommt. Ab dem Zeitpunkt, ab dem ich über die Türschwelle trete, wäre sie nicht mehr perfekt. Die Jünger von Jesus, die haben so vieles nicht verstanden. Und die sind in ihrer Leidenschaft für Jesus so oft übers Ziel hinausgeschossen. Aber mal ehrlich, bin ich anders? Das Gute ist, Jesus hatte Geduld mit seinen Jüngern. Und auch wenn die Sachen zigmal nicht kapiert oder falsch gemacht haben, der hat die Jünger nicht aufgegeben. Und das ist auch heute noch so. Jesus fängt hier drin an, was zu verändern. Hier, bei mir, in meinem Herz. Und die Gemeinde, die ist das ideale Übungsfeld, um genau dieses andere Verhalten einzuüben und umzusetzen, damit wir letztlich auch da draußen in der Welt so handeln können. Und Jesus hat seinen Jüngern jetzt nicht nur gesagt, wie sie es nicht machen sollen, sondern er hat ihnen anhand von seinem eigenen Vorbild gezeigt, wie wahre Leiterschaft in Gottes Reich aussieht. Und er hat ihnen gesagt, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn, damit meint Jesus sich selber, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Das Problem ist also nicht Macht, oder man könnte es jetzt auch Verantwortung nennen. Wir brauchen Regeln, wir brauchen Verantwortlichkeiten, denn sonst regiert das Chaos und die Bibel spricht sich auch nicht dagegen aus. Aber, es ist entscheidend, wie wir mit dieser Verantwortung und wie wir diese Macht umgehen. Ganz egal, in welchem Bereich, ob eben in der Kirche, in der Politik, in der Familie, im Beruf. Wie nehme ich die Verantwortung wahr? Und Jesus sagt, während weltliche Machthaber, die setzen auf Autorität, auf Zwang, da geht es um Pomp und darum groß zu sein, so herrschen die da draußen. Aber er sagt, in Gottes Reich, da soll das anders aussehen, da geht es um eine Herrschaft der Liebe, könnte man sagen, in der sich wahre Größe in der Bereitschaft zum Dienen zeigt. Zum Schluss, wie ihr seht, ich bin damals an dieser Weichenstellung bei der Berufsberatung nicht Richtung Berufsberatung abgebogen, denn ich habe schon einen großartigen Beruf, auch wenn er nicht immer ganz einfach ist. Und genau so, wie diese Jesus-Begegnung damals eine wichtige Weichenstellung für die Jünger war, so war das damals auch bei mir. Ich habe für mich entschieden, ich ärgere mich nicht länger darüber, wie es eben nicht in der Gemeinde zugehen sollte, sondern ich fange bei mir selber an, die Alternative konsequent zu leben. Und ich bin so dankbar auch für diese offenen und ehrlichen Geschichten in der Bibel. Die Donnersöhne und die anderen Jünger, die haben so vieles nicht verstanden, wie ich auch. Und bei denen ging es so oft um zutiefst weltliche Themen. Wer jetzt der Wichtigste ist, zum Beispiel in unserem Predigttext heute Morgen. Ja, und so ist das bei mir auch. Aber sie waren trotz allem voller Leidenschaft mit Jesus unterwegs. Und sie haben sich von ihm brauchen und von ihm verändern lassen. Und das will ich auch. Und klar, auf diesem Weg, da gab es Fortschritte und es gab Rückschläge. Und doch bin ich überzeugt, die haben diese Lektion verstanden von Jesus. Denn auch wenn man später die Briefe liest, die der Petrus geschrieben hat, die Briefe, die der Johannes geschrieben hat, dann zeugt es davon, dass diese Botschaft damals wirklich bei ihnen ankam. Denk immer dran, auch in unserem Miteinander, in den Kirchen, da sollte es eigentlich nicht so wie bei den Olympischen Spielen laufen. Bei den Olympischen Spielen, da tritt man meistens in Individualsportarten gegeneinander an. Da geht es darum, mit aller Macht der Größte zu sein, der Beste zu sein, die anderen so weit wie möglich klein zu halten, auf Distanz zu halten, denn man will ja nicht, dass jemand anderes am Ende noch größer rauskommt als ich. Bei unserem Miteinander, da soll es zugehen wie bei einer Teamsportart, bei der man gemeinsam für ein Ziel kämpft, wo man Seite an Seite steht, wo man sich gegenseitig hilft und unterstützt. Und da sollte mein Anliegen sein, dass der andere die Dinge noch viel besser macht, als ich das kann, dass der andere noch viel größer rauskommt als ich. Ich denke, das können wir alle miteinander einüben. Hier in Bruck, bei uns in Dottikon, in Schinsnach, in Frick, ganz egal, wo wir sind. An den Worten von Jesus können wir uns alle immer wieder orientieren. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Amen.